Die Wundertüte knistert wieder und ich freue mich drauf.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte.
Und was soll ich dazu jetzt noch sagen? Ich sage am besten nichts, denn ihr habt das Wort. Es ist wieder Fragestunde, Fragerunde und wir tun unser Bestes, damit ihr alle auf eure Kosten kommt.
Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, Internistin, Rheumatologin mit dem großen Herz für die innovative Ernährungs- und Vorsorgemedizin.
Und Maike Dinklage von der Brigitte. Und ihr hört uns auf RTL Plus und natürlich auch auf allen anderen Plattformen. Wir steigen sofort ein und wenden uns einer Frage zu, die eine junge Mutter gestellt hat. Und sie schreibt, ich bin in 2 Jahren 2-mal Mama geworden, stille noch immer und wüsste gern generell, wie es um den Status meiner Vitamine und Nährstoffe so steht. Sie sagt, sie würde auch mal Geld in die Hand nehmen und mal so einen richtigen Blutwerte-Check machen, weiß aber nicht so richtig, auf was es jetzt ankommt. Also in der Situation, ein Kind noch zu stillen und 2-mal Mama geworden zu sein. Und sie weiß auch nicht so recht, soll sie diese Werte jetzt im Serum oder im Vollblut entnehmen lassen.
Ist das nicht toll, was unsere Hörerschaft für klasse Fragen stellt? Weil ich auch manchmal Laborwerte in der Praxis sehe, wo bestimmte Werte abgenommen wurden, schon voll motiviert, aber wo man eigentlich sagen muss, der und der Wert ist nicht so aussagekräftig, weil es eben diese Unterscheidung braucht bei Mineralien, Serum und Vollblut. Ich will das jetzt hier mal konkret beantworten. Erstmal Glückwunsch zu 2 Kindern und toll, dass sie so lange stillt, weil die Studienlage ist überwältigend, dass es wirklich Sinn macht. Aber natürlich ist dann der Nährstofftank der Mama gut angezapft. Was ganz wichtig ist, wäre, dass sie mal die Mineralien bestimmen lässt, zum Beispiel das Calcium. Man sagt ja manchmal nicht ohne Grund, jedes Kind ein Zahn. Also das Calcium wird sehr, sehr viel abgesaugt. Und die Mineralien, wie zum Beispiel Calcium, Magnesium, Zink, Chrom, Kupfer, Mangan, die lassen sich wunderbar im Vollblut bestimmen. Und das sollte sie auch. Was auch Sinn macht zu bestimmen, sind zum Beispiel Vitamin D und Vitamin B12. Bei Vitamin 12 bin ich persönlich ein Fan, den Vitamin B12-Speicher zu bestimmen, sowas wie Holotranscobalamin bzw. aktive B-Vitaminform. Ein gut aufgeklärter Patient kann auch wirklich das auch mal im Patient-Arzt-Gespräch bitten, können wir das auch mal in der Form bestimmen. Ich habe mich darüber informiert. Und das Schöne ist ja, gestern Abend zum Beispiel war ich spät bei einer Fortbildung und ein Gruß an diese wahnsinnig sympathische HNO-Kollegin aus Hamburg, die mich dann noch angesprochen hat und gesagt, ich habe sie an ihrer Stimme erkannt, weil ich dann bei einer HNO-ärztlichen Fortbildung war über seltene Erkrankungen. Mich interessiert halt eben alles. Und man kriegt einfach mit, dass auch so viele Ärztinnen und Ärzte hier zuhören. Und das finde ich toll. Also, und das lernen wir nicht an der Uni, was wir hier auch teilweise bieten. Das ist auch mühsam über die Jahrzehnte angelerntes, studiertes Wissen. Und die Mikronährstoffmedizin, die Mikronährstofftherapie und Diagnostik ist halt eben auch etwas, was Zeit und Jahre braucht. Und deswegen nochmal zurück zum Laborzettel. Also aktives B-Vitamin kann man bestimmen, weil es nochmal einen Zacken schärfer ist. Und man könnte natürlich, auch wenn man jetzt noch sagt, ich nehme noch einen Zacken mehr Geld in die Hand, weil das kostet dann auch wieder 70, 80 Euro mehr und so eine Vollblutmineralanalyse ist auch so bei 70 bis 90 Euro, ist der Omega-3-Index. Was wir neulich auch mal thematisiert hatten, es ist schlau, ihn zu bestimmen, gerade wenn man sehr lange Omega-3-Säuren substituiert, was ja absolut sinnhaft ist. Und gerade wenn sie stillt, unsere liebe Hörerin, hat sie einen unglaublichen Verbrauch an Omega-3.
Das alles kann ich meiner Hausärztin so sagen und es wird dann auch so sein, dass die das mit mir auswertet oder ist das dann eher was, was ich mir dann selbst schon aus den Blutanalyseergebnissen erschließen kann?
Also grundsätzlich ist es am besten, man sucht sich eine Praxis, wo man wirklich weiß, es gibt ja auch vielleicht dieses präventive Angebot einer Mikronährstoffbestimmung. Weil man kann jetzt nicht wirklich erwarten, dass jeder so geforderte Hausarzt da draußen sagt, ach wunderbar, schön, dass Sie da sind. Ich mache jetzt mal hier mit Ihnen gemütlich eine Vollblutanalyse und so weiter. Das ist nicht Standard. Aber deswegen sitze ich ja hier und rede mir gerne den Mund trocken und fusselig, dass es vielleicht in der Zukunft, wenn ich die Radieschen schon von unten sehe, doch mal irgendwann Standard ist. Das ist ein Pioniergedanke, dass es überall verfügbar ist. Aber man kann ja wirklich mal bei seinen eigenen Hausarztadressen mal anfragen, wie sieht es denn hier aus? Übrigens bieten sehr viele Labore auch solche Art Walk-in-Service an, dass man wirklich auch als Selbstzahler zur Not in ein Labor geht und sagt, ich würde das und das gerne bestimmen lassen. Weil manche Sachen erstatten die Kassen nicht bei den gesetzlichen Krankenkassen. Es ist leider so, ich bin selber auch gesetzlich versichert. Das ist dann was, was man dann investiert. Aber gerade in so einer Situation als stillende Mutter und um gesund zu bleiben, macht es Sinn. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass diese kleine Blutanalyse, weil letzten Endes ist Blut immer eine Frage von auch Investitionen, auch von Krankenkassen finanziert wird und dass man diese Differenzierung langfristig auch etabliert. Letzten Endes ist es nämlich so, ganz oft bestimmen wir in den regulären Sprechstunden immer dieses, ich finde es teilweise schon gähnend langweilig, Blutbild, Leberwerte, Nierenwerte. Bis da mal teilweise was aus dem Ruder läuft, da musst du schon richtig, richtig krank sein. Übrigens macht es ja auch Sinn, auch mal ein großes Blutbild zu bestimmen und zum Beispiel Blutwerte, die wirklich gängigerweise wunderbar in den etablierten Hausarztpraxen ohne Probleme bestimmt werden, die jede Kasse übernimmt. Das sind zum Beispiel ein großes Blutbild, zum Beispiel der nüchterne Blutzucker, die Harnsäure, die Leberwerte, die Nierenwerte, das Basisschilddrüsenhormon und auch bestimmte Elektrolyte. Also hier kann man ja schon mal den Anfang machen, hat Geld gespart, weil es die Kasse bezahlt und dann dieses Feintuning mit Vollblutmineralanalyse, wie eben besprochen, Vitamin D, B12 und Omega-3-Index dann vielleicht nochmal an anderer Stelle. Aber Sinn macht es auf jeden Fall. Und ich glaube, wir kommen langfristig gar nicht drum rum, dass wir so denken. Eigenverantwortlich die Gesundheit gestalten.
Eigenverantwortlich die Gesundheit gestalten möchte auch die folgende Hörerin, die ist 53, hat ein BMI von 21 und bei ihr wurde gerade eine Osteoporose festgestellt. Das hat sie sehr überrascht. Sie sagt, sie macht viel Sport und hat jetzt aber gehört, dass man, wenn man eine Osteoporose hat, man auch damit rechnen muss, dass man eine Arterienverkalkung bekommt, weil das Kalzium, also die Entkalkung des Knochens, führt ja zur Verkalkung der Gefäße. Und das macht ihr ziemlich Angst. Und sie weiß nicht, sie hat es gelesen, davon gehört. Die Frage an dich ist, ist das eine reale Gefahr? Und wie kann man es denn hinkriegen, dass der Körper das Kalzium besser in die Knochen aufnimmt?
Also ich gehe mal so ran. Als allererstes bitte, liebe Hörerin, nicht in die Angst gehen. Angst ist immer der schlechteste Berater. Punkt 2, was mich hier berührt ist, sie ist 53. Die Frage ist, warum hat sie Osteoporose in einem doch jetzt nicht sehr fortgeschrittenen Alter? Da stellt sich für mich als Ursachenmedizinerin die Frage, hat sie vielleicht eine angeborene Problematik mit Gluten, vielleicht eine nicht erkannte Zöliakie und hat lebenslang nicht korrekt Kalzium aufgenommen und resorbiert. Oder hat sie eine Vitamin-D-Rezeptorblockade? Sowas gibt es auch, dass das Vitamin D, was man substituiert, gar nicht so gut aufgenommen werden kann. Da würde ich unbedingt auch nochmal gedanklich weiter einsteigen und dass sie das für sich abklärt, weil wenn der Darm jede Art von Kalzium nicht gut resorbiert, ist das die Ursache. Und eine weitere Ursache, der Sie bitte, bitte auf den Grund gehen, ich spreche jetzt die Hörerin mal direkt an, es könnte ja sein, dass sie in ihrer Mundhöhle im Kiefer eine nicht erkannte Entzündung hat. Und das führt auch zur Schmälerung der Knochensubstanz. Und das macht auch eine potenzielle Arteriosklerose. Da sehe ich eine Riesengefahr. Und was sie natürlich machen muss, sie muss Vitamin D substituieren. Und um eben eine, ich sag mal, fälschlicherweise kalziumparadoxe Gefahr zu bannen, empfiehlt man in diesem Fall eine höhere Vitamin-D-Substitution. Das sollte sie mit den behandelnden Ärzten abstimmen. Plus die Einnahme von K-Vitaminen. Denn das lindert auch diese Dynamik. Aber nochmal hier in dem Fall ganz wichtig, bitte klären, gibt es die Chance oder dass man einfach eine Ursache bisher noch übersehen hat? Mit Fragezeichen. Mangel, Absorption, Resorption im Magen-Darm-Trakt und hat sie einen versteckten Entzündungsherd im Mund-Kiefer-Bereich. Das ist ein Klassiker, der wird oft übersehen und da bin ich ein großer Fan von biologischer Zahnmedizin. die dann auch oft nicht nur normales Röntgen machen, wo du einfach so viel siehst wie mit einer völlig verklebten Brille, sondern über innovativere Röntgen wie ein DVT-Röntgen. Bitte machen.
Eine ganz pragmatische Frage. Eine Hörerin isst morgens immer 10 Gramm geschrotete Leinsamen, die sie am Vorabend mit glutenfreier Hafermilch ansetzt. Jetzt fragt sie sich, ob sie das weiterhin täglich essen kann, weil auf dieser Leinsaatpackung seit einiger Zeit steht, nur zum Kochen und Backen verwenden wegen der Blausäure.
Es ist wie immer eine Frage der Dosis und natürlich müssen gerade Produzenten auf Gefahren hinweisen, wenn Menschen jetzt nicht in Grammzahlen so etwas verwenden, sondern in Massen. Also zum Beispiel in den USA, da traut man sich ja fast nicht mehr was zu essen. Da steht auf vielen Kekspackungen, dass du an Kekskrümel ersticken kannst. Also so. Aber natürlich ist hier auch die Dosis zu berücksichtigen. Bei diesen Mengen muss sie keine Sorge haben. Aber ich bin großer Fan, dass sie auch mal ein bisschen abwechselt. Warum nicht mal Lein-Chiasamen mischen oder vielleicht mit ein paar Haferflocken das Ganze ein bisschen verändern? Ist auch nicht schlecht. Und man muss immer wissen, dass man mit Leinsamen, Chiasamen, aber auch mit Nüssen viel sogenannte Lektine zu sich nimmt. Und Lektine können bei Menschen mit schweren Autoimmunleiden auch mal nach hinten losgehen, obwohl es per se oft zauberhaft gesunde Lebensmittel sind. Und ich habe erst einen einzigen Fall gehört von einer sehr sympathischen Followerin auf Instagram, eine tolle Frau, die mir geschrieben hat, dass sie, nachdem sie viel Leinsamen, Chiasamen gegessen hatte, Probleme hatte, dass ihre Schilddrüse nicht mehr so rund gelaufen ist bei einer Grunderkrankung Hashimoto. Also hier nochmal der ganz klare Appell, immer die Gesundheit individuell betrachten. Also jeder, der da immer so eine große Zauberformel ausruft, das kann nie gut gehen. Man muss es immer individuell machen. Und ich bin auch ein großer Fan von Abwechslung.
Eine Hörerin sagt, Sie haben neulich erwähnt, dass man mit dem Vitamin B6, wenn man es über eine längere Zeit eingenommen hat, bei Nervenkrankheiten vorsichtig sein soll. Die Mutter der Hörerin ist 94, hat eine Polyneuropathie. Sie nimmt unter anderem eben dieses Vitamin B in einem Komplex ein. Und jetzt ist die Tochter verunsichert, ob die Mutter das weiternehmen soll.
Dafür sind wir ja auch da, mit dem Podcast ganz konkrete Hilfe zu geben. Und die Frage ist auch wieder ganz, ganz wichtig. Erstens, eine Polyneuropathie ist ja ein grausames Leiden und Nerven brauchen B-Vitamine. Sie brauchen aber auch fantastisch gute Omega-3-Fettsäuren als antientzündlich schmerzlindernde Strategie. Das ist ganz wichtig. Da gibt es ja auch hier mehrfach Hinweise, was gute Omega-3-Fettsäuren bedeuten aus Omega-Safe-patentierten Produktionen und so weiter. Und jetzt kommt's. Sie sollte den B-Komplex weiternehmen. Mein Tipp an die Tochter, sie soll sich mal die Packung der Vitaminschachtel schnappen und gucken, in welcher Form das B6 dort vorhanden ist. Weil der Körper liebt vor allen Dingen aktives Vitamin B6. Das ist ein Unterschied von der Resorption. Also so kann man das Produkt besser einschätzen. Ist es ein Reinsubstanzenhersteller, glutenfrei, laktosefrei und aktives B6? Und dann würde ich ganz pragmatisch die Mutter beim nächsten Hausarztbesuch daraufhin untersuchen lassen. Einfach mal den B1, B6, B12 Spiegel machen lassen und wenn man es top machen will, die aktive Form von B6 bestimmen und den Vitamin B12 Speicher, dann kommt man sehr, sehr weit und dann kann man auch entscheiden, macht man vielleicht mal eine Therapiepause oder gibt man der Mutter einfach nur ein isoliertes B12 erstmal, weil zu viel B6 kann eine Insulinresistenz fördern und seinerseits auch ein Problem an Nerven machen. Das aber komplett reversibel nach Absetzen. Aber ganz ohne würde ich sie nicht laufen lassen.
Spannende Frage von einer 35-jährigen Hörerin, die hat mehrere Zysten in beiden Brüsten. Sie weiß schon, dass die nicht gefährlich sind, aber es kommen ständig neue hinzu und die werden auch ziemlich groß, nämlich bis zu 8 cm. Sie schreibt, ich nehme alle wichtigen Nahrungsergänzungsmittel und bewege mich ausreichend. Was ist aus Ihrer Sicht der Grund für die Entstehung von Zysten und was könnte als Behandlung hilfreich sein?
Ja, ich liebe diese Frage, weil ich glaube jetzt mal auch an alle Weißkittel da draußen. Wir müssen uns die Frage stellen, was sind denn bitte Zysten? Ich habe jetzt nicht die Antwort, was die Zyste immer Zysten werden lässt. aber ich habe eine Idee und ich stelle mir natürlich die Frage, weil wir haben so viele Patienten, so viele Menschen da draußen, die Zysten haben. Zyste am Ovar, hier der Fall Zyste in der Brust, Zyste an den Nieren. Ja, und das ist ein Klassiker, Zysten im Kiefer. Meine These ist, dass der Körper versucht, mit der Zyste was abzupacken, wie ein Tetrapack. Genauso wie Cholesterin der Einbauschrank der Zellmembran ist. Auch da will der Körper immer was reinschubsen. Wir fragen aber nicht, was. Ich könnte mir vorstellen, dass das zum Beispiel Abbauprodukte sind, zum Beispiel von chronischen Infekten. Viren, Bakterien, Parasiten. Wäre auch mal spannend zu wissen, sind diese Zysten in der Dimension explodiert nach der Corona-Zeit? Könnte ja sein. Aber das finde ich so traurig, weil es keinen interessiert. Ja? Weil wo kein Patent angemeldet wird, dann wird kein Geld für Forschung sein. Deswegen brauchen wir die Empirie der Praxis als auch als Forschung. Aber das fände ich hochspannend. Gestern auch nochmal bei dieser einen tollen Fortbildung wurde dann erzählt, ja, dass die Schleimhäute in der Barriere gestört sind und dass Viren, Bakterien, Parasiten quasi schwerste Entzündungen der Nebenhöhlen provozieren. Ja, und es gab fantastische Hinweise, wie man das bekämpfen kann. Aber mich würde natürlich immer als erstes interessieren, was macht die Schleimhautbarriere kaputt? Gibt es einen Marker, mit dem wir die Schleimhautbarriere messen können? Für den Darm gibt es das ja fantastischerweise. Und welche Viren, Bakterien, Parasiten wandern denn da ein? Und vielleicht gibt es ja in der Zukunft Medikamente, Ansätze, mit denen man das dann gezielt schon frühzeitig bekämpfen kann.
Was ist das für ein Marker, mit dem man die Schleimhaut im Darm messen kann?
Das sind zum Beispiel die klassischen Marker wie Zonulin oder das IFABP. Das kann man wunderbar bestimmen. Und das ist ja für mich die magische, kleine, dünne Barriere. Da müssen wir wissen, weil da geht der Krieg los so ungefähr. Und die Schleimhaut des Darms besteht aus einer einzelnen Zellschicht. Das ist also nicht eine riesen Betonwand aus 1000 Betonklötzen. Es ist eine kleine Zellreihe. Das ist wie ein dünnes Zellophanhäutchen. Und wir wissen, wie schnell da mal was durchpiekst. Und deswegen ist das so ein klassischer Marker, den ich in der Praxis gerne bestimme, wenn Menschen vor allen Dingen auch zur Vorsorge kommen. Also ich habe mir den meisten Spaß, den hatte ich diese Woche, wenn Menschen so zwischen 30 und 40 kommen, denen es relativ gut geht, die sagen, ich möchte aber, dass das so bleibt. Und das ist eigentlich das Schönste, was man machen kann, weil ich kriege dann richtig ein Kribbeln im Bauch, als wäre ich frisch verliebt so ungefähr, weil ich denke, wir stellen heute so eine Weiche zur Gesundheit.
Viele bunte Themen, viel Information dazu. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt gerne zugehört. Ihr könnt uns weitere Fragen schicken unter infoline@brigitte.de und nächste Woche geht es um das weite Feld der Pilzerkrankungen.
Genau, und ich freue mich drauf.
Tschüss.
Bis dann. Macht was draus.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.